Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Hi, schön, dass du wieder dabei bist beim Podcast von fürgründer.de. Die E-Rechnung war das Trendthema zum Jahreswechsel 2025. Nun nähern wir uns dem Jahreswechsel zu 2026 und die Frage steht im Raum, was tut sich dieses Jahr bei der E-Rechnung? Denn, nochmal kurz die Erinnerung, seit 2025 besteht die E-Rechnungspflicht. Wohlgemerkt gibt es aber da einige Übergangspflichten. Und das wollen wir heute herausfinden. Also, was ist für Unternehmer, Unternehmerinnen in den nächsten Monaten bzw. im Jahr 2026 zu tun? Dazu begrüße ich heute unseren Buchhaltungsexperten bei fürgründer.de, Andreas Wieland. Hallo, Andreas.
Hallo, René. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
Andreas, bevor wir auf das blicken, was jetzt zum Jahreswechsel ansteht rund um die E-Rechnung, nochmal ein kleiner Exkurs für alle, die sich vielleicht erst dieses Jahr selbstständig gemacht haben und sich jetzt wundern, Rechnung, E-Rechnung, was ist das? Gibt es da einen Unterschied? Von daher, was ist die E-Rechnung?
Also die E-Rechnung ist eine maschinenlesbare Rechnung, die im B2B-Geschäft die Buchhaltungsabläufe beschleunigt. Also sprich, das ist im Prinzip eine Computerdatei mit kryptischen Zeichen, wo dann irgendwo bestimmte Rechnungsangaben verklausuliert hinterlegt sind, kann ein normaler Mensch nicht lesen. Aber wie gesagt, es beschleunigt definitiv die Buchhaltungsabläufe, weil ich im Prinzip innerhalb von einer Sekunde eine komplette Rechnung buchen kann.
Ja, bedeutet aber, du hast ja gerade gesagt, maschinenlesbar. Es gibt einen Unterschied zwischen der klassischen Rechnung, so wie sie wir sie bisher kennen, wie sie vielleicht auch früher eben per Post oder selbst als PDF verschickt wurde, und der sogenannten E-Rechnung.
Genau, also die PDF-Rechnung könnte man ja meinen, ist auch eine E-Rechnung, weil ich sie ja praktisch per E-Mail versenden kann, ist aber also die klassische PDF ist keine E-Rechnung. Es gibt tatsächlich aber ein PDF-Format mit hinterlegtem E-Rechnungscode. Das ist das sogenannte Zugpferdformat. Das wäre dann wiederum eine E-Rechnung.
Okay. So, also ganz wichtig festzuhalten, da gibt es Unterschiede. Rechnung ist nicht gleich E-Rechnung. Das wurde eben wirklich komplett geändert, was wir jetzt eben, oder dieser E-Rechnung-Standard. Und dann hast du noch einen Punkt gesagt, der, glaube ich, jetzt auch nochmal ganz wichtig ist für alle, die zuhören. B2B-Bereich. Also es gibt einen Unterschied zwischen B2B, also meinen Geschäftskunden, denen ich eine Rechnung schicke, und Privatkunden, den ich eine Rechnung stelle. Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz drauf eingehen. Also für wen gilt was?
Genau, also wie gesagt, die E-Rechnungspflicht gilt nur im B2B-Geschäft. Sprich, wenn ich an Privatkunden liefere, kann ich eine ganz normale PDF-Rechnung schreiben, kann ich eine ganz normale Papierrechnung schreiben. Aber wenn ich einen Geschäftskunden habe als Kunden, dann muss ich ab einem bestimmten Zeitpunkt E-Rechnungen schreiben. Ja.
Okay, dann gilt ja die E-Rechnung eigentlich seit dem 01.01.2025. Da war dann offizieller Start. So, was steht quasi jetzt an zum Jahreswechsel?
Zum Jahreswechsel gibt es eigentlich keine besonderen Änderungen. Ich muss seit dem 1. Januar in der Lage sein, E-Rechnungen zu empfangen. Also sobald ein Geschäftspartner mir eine Rechnung stellt und die als E-Rechnung stellt, muss ich in der Lage sein, die E-Rechnung zu empfangen, zu buchen, zu kontieren. Das ist eigentlich das Einzige, was momentan gültig ist. Allerdings ist der Handlungsdruck momentan nicht besonders groß, weil wir für das Schreiben von E-Rechnungen eben bestimmte Übergangsfristen haben.
Ah, dann lass uns doch auf diese Übergangsfristen, also wir können festhalten, ich muss in der Lage sein zu empfangen. Da gehen wir gleich vielleicht nochmal kurz drauf ein, was das eigentlich bedeutet, was man sich so unter E-Rechnung empfangen vorstellen kann. E-Rechnung schreiben, hast du gesagt, ist noch nicht jetzt notwendig. Wie sind da die Übergangsfristen?
Genau, es ist praktisch so, auch im Jahr 26 muss ich grundsätzlich noch keine E-Rechnungen schreiben können. Das wird dann erst spannend ab dem 01.01.27. Und zwar für alle Unternehmen im B2B-Geschäft mit einem Umsatz von größer als 800.000 Euro beziehungsweise 80.000 Euro Gewinn. Das sind im Prinzip die Größenschwellen. Mhm. Wenn ich beispielsweise Kunde bei der Telekom bin, kann ich davon ausgehen, dass ich ab 01.01.27 E-Rechnungen bekomme als Geschäftskunde von der Telekom. Mhm. Oder auch von den Stadtwerken. Also wenn ich, keine Ahnung, Stadtwerke Berlin, Stadtwerke Marburg, ich lebe in Marburg, da kriege ich dann ab dem 01.01.27 Rechnungen im E-Rechnungsformat.
Ja. Andreas, dann lass uns ganz kurz noch darauf schauen, bevor wir noch auf die letzte Frist schauen, die für die E-Rechnung relevant ist. Also ich gehe davon aus, ich kriege dann als Geschäftskunde in Zukunft von den großen Unternehmen E-Rechnung ab dem 01.01.2027. Was bedeutet das für mich? Wie kann ich diese E-Rechnung lesen? Was brauche ich dafür? Wie sieht das in der Praxis aus?
Genau, da kommt es ein bisschen darauf an, über welches Format wir reden. Also wenn im Idealfall, also im besten Fall ist es so, dass der Lieferant eine E-Rechnung im Zugpferdformat schickt. Dann ist eigentlich alles komplett einfach, weil das Zugpferdformat ist eine PDF, die kann ich also ganz normal mit bloßem Auge lesen und eine Maschine könnte sie verarbeiten. Das heißt, angenommen, ich kriege eine Rechnung im Zugpferdformat, brauche ich nicht unbedingt ein Buchhaltungstool oder ein E-Rechnungstool, das diese E-Rechnung lesen kann. Mhm. Wenn ich aber schlau bin, habe ich natürlich ein Buchhaltungstool, weil ich dann E-Rechnungen innerhalb von einer Sekunde erfassen und buchen kann.
Mhm. Und der zweite Fall, wenn ich keine Zugpferdrechnung bekomme?
Wenn ich eine X-Rechnung bekomme, dann brauche ich definitiv ein E-Rechnungstool. Dann brauche ich ein Tool, das in der Lage ist, eine E-Rechnung zu übersetzen in ein lesbares Format. Weil ich kriege eine Rechnung, muss sie dann irgendwann bezahlen und ich muss auch die Rechnung prüfen. Mhm. Das bedeutet, ich muss die Rechnung in jedem Fall lesen können, zu sehen, ob die in Ordnung ist und wo ich sie wohin überweisen muss. Das muss ich können und dazu brauche ich bei einer X-Rechnung, die besteht ja wirklich nur aus Computercode, da brauche ich bei der X-Rechnung definitiv ein Tool.
Ja, da haben wir auch für Gründer auch eine Seite, wo wir euch das mal zeigen, wie so eine X-Rechnung dann tatsächlich aussieht. Die ist nämlich tatsächlich nicht lesbar, dann seht ihr gar nicht, was da drinnen steht und wisst auch im Zweifel gar nicht so schnell, bis wann ihr da was zahlen müsst, wie im Zweifel die Rechnungsnummer ist. Also insofern, und vielleicht noch ein Punkt, ihr wisst auch nicht, ob alle Angaben drinnen sind. Also insofern auch diese Prüfung ist halt wichtig. Andreas, dann die letzte Frist, die dann quasi bei der E-Rechnung auf alle dann zukommt. Wann ist es dann für alle soweit?
Also ab dem 1.28. müssen alle Unternehmen im B2B-Geschäft E-Rechnungen schreiben. Es gibt eine kleine Ausnahme, wenn ich Kleinunternehmer bin, also wenn ich unter die Kleinunternehmerregelung falle, brauche ich auch im B2B-Geschäft keine E-Rechnungen schreiben. Muss aber als Kleinunternehmer trotzdem in der Lage sein, E-Rechnungen zu empfangen.
Ja, was natürlich, also ne, ich kann natürlich dann sagen, okay, ich bin als Kleinunternehmer mit der Kleinunternehmerregelung von der E-Rechnungspflicht, also zumindest vom Schreiben ausgenommen. Aber mal ganz ehrlich, in der Praxis soll ich dann weiter in Word schreiben und gleichzeitig irgendwie die E-Rechnung, die ich bekomme, muss ich dann mit einem gesonderten Tool einlesen, prüfen und so weiter. Ist das praktikabel aus deiner Sicht?
Nein, das ist nicht praktikabel. Ich sag mal so, weil im Endeffekt ist es ja so, selbst wenn ich Kleinunternehmer wäre, würde ich mit einem entsprechenden Tool eine E-Rechnung schreiben und sei es eine Zugpferdrechnung, weil ich tut meinem Lieferanten ja bzw. meinem Kunden einen Gefallen. Also er hat einen riesen Vorteil dadurch, dass er eine E-Rechnung bekommt von mir. Er kann ja alles, sämtliche Daten auslesen. Also das ist einfach nur ein Vorteil. Die ganzen Buchhaltungsabläufe beschleunigen sich durch die E-Rechnung. Also ich würde auch als Kleinunternehmer definitiv eine E-Rechnung schreiben, auch wenn ich es nicht muss. Mhm. Einfach aus dem Servicegedanken heraus, dass ich sage, ich möchte meinen Kunden so möglichst einfach die Zusammenarbeit ermöglichen.
Ja, und weil ich tatsächlich dann alles in einem Tool habe und nicht unterschiedliche Tools nutzen muss, um da hin und her
zu schauen. So ist es, genau. Also der Idealfall ist auf alle Fälle ein Kompletttool zu haben, um E-Rechnungen zu empfangen, zu buchen, zu archivieren und um E-Rechnungen zu schreiben.
Gibt es noch eine Ausnahme rund um das Thema E-Rechnung?
Den Privatkundenbereich, den haben wir ja schon genannt. Also ich muss an meinen Privatkunden natürlich keine E-Rechnung schreiben, das ist klar. Ich kann ihm natürlich theoretisch eine Zugpferdrechnung schreiben, er liest sie dann halt als PDF, ja. Wenn ich nicht zig Formate hier vorhalten muss in meinem System, aber im B2C-Geschäft muss ich definitiv keine E-Rechnung schreiben, ja.
Ja. Und mit meinen ausländischen Kunden?
Da kommt es ein bisschen darauf an, was in den jeweiligen Ländern für Regelungen herrschen. Da muss man sich dann einfach erkundigen, was da in dem jeweiligen Staat der Usus ist. Und kann natürlich sein, dass auch die im Auslandsgeschäft mehr und mehr die E-Rechnung kommt.
Ja.
Wird sie wahrscheinlich, weil sie hat ja nur Vorteile.
Ja. Grundsätzlich ist aber momentan so, dass die Pflicht hier in Deutschland erstmal für Deutschland greift.
Genau.
Und jetzt keine Ausstrahlungswirkung auf meine Kunden im Ausland quasi hat. Da hat ja auch Deutschland keine Einflussmöglichkeiten. Gleichwohl, es gibt in den verschiedenen Ländern, ich glaube Italien war schon ein bisschen früher dran, rund um das Thema E-Rechnung, also auch digitale Rechnung dann in dem Moment, auch Regelungen. Aber das ist in Europa dann eben grenzüberschreitend noch nicht so vereinheitlicht.
Da muss man dann eben sehen, was im jeweiligen Land für Gepflogenheiten herrschen, richtig, ja.
Ja. Wir haben ja auch schon ein paar Webinare gemacht rund um das Thema E-Rechnung und haben dort auch immer die Frage gestellt, wer noch mit Word und Excel Rechnung schreibt. Und das waren relativ viele,
ja.
Auch obwohl es seit dem 1. die E-Rechnungspflicht also du hast ja gesagt, zum Thema Empfang ist das erstmal wichtig, gibt. Wie schätzt du das ein?
Also mit Word, Excel eine Rechnung zu schreiben, halte ich für generell schwierig, weil ich im Prinzip nie sicher sein kann, ist meine Word-Vorlage rechtlich korrekt. Dann habe ich das Problem, dass ich meine Nummern möglicherweise nicht aufsteigend habe. Ich kenne auch Selbstständige, die mit Word und Excel immer noch schreiben, die dann irgendwelche Listen haben, wo sie ihre Rechnungsnummern verwalten. Aber es ist wirklich heikel, wenn die Rechnungsnummern nicht konsistent sind und bei der Betriebsprüfung fällt das auf, dann habe ich ein Riesenproblem. Dann zahle ich vermutlich Steuern nach und nicht zu knapp. Und das, was ich dann nachzahlen muss, ist mit Sicherheit mehr, als was ich ausgegeben hätte für eine gute Software. Das muss man ganz klar sagen. Also die Software vereinfacht einfach die ganzen Abläufe. Das ist einfach so. Also ich persönlich kenne es aus persönlicher Erfahrung. Ich habe vorher als ich noch selbstständig war, mit Excel, Word, Rechnungen geschrieben. War immer Nervkram. Dann bin ich umgestiegen auf ein Programm. Dann war alles easy. Dann war alles einfach. Da konnte ich meine Belege empfangen. Ich konnte meine Rechnungen schreiben mit einem Klick. Das war einfach super.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Wenn wir jetzt quasi diesen Bestand nehmen und sagen, naja, ich muss zwar in der Lage sein, E-Rechnung zu empfangen, aber momentan muss es ja noch keiner schreiben. Das heißt, es werden auch noch vermutlich nicht so viele E-Rechnungen verschickt. Kann ich jetzt sagen, naja, gut, dann ist das dieser Jahreswechsel 2025 auf 26 ist jetzt nicht so wichtig. Da kann ich mich noch ein bisschen entspannt zurücklehnen.
Ja, grundsätzlich kann man sagen, es ist eine Art trügerische Ruhe vor dem 1.1.27. Also auch das 26er Jahr wird ein Übergangsjahr sein. Wie gesagt, dadurch, dass aktuell noch niemand E-Rechnungen schreiben muss, ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass ich E-Rechnungen erhalte. Nichtsdestotrotz berichten auch Firmen wie Zefdesk, dass also mittlerweile im sechsstelligen Bereich schon E-Rechnungen geschrieben werden mit den Systemen. Insofern, es tut sich definitiv was. Spannend wird es mit Sicherheit dann, wenn wir zum Beispiel die Stadtwerke Marburg schreiben, lieber Andreas, wir stellen um auf E-Rechnung. Wir schreiben dir ab 1.1.27 die Rechnung als E-Rechnung. Und wenn ich dann kein System habe oder wenn ich keine Idee habe, wie ich das machen kann, dann kann es möglicherweise stressig werden, weil das wird sicherlich nicht nur die Stadtwerke betreffen, sondern möglicherweise die Telekom, verschiedene andere Firmen auch, die in Deutschland große Unternehmen sind und die mich dann beliefern, da muss ich auf alle Fälle was tun.
Vielleicht, wenn ich mir so vorstelle, okay, die stellen um, vielleicht bekomme ich dann diese Nachricht gar nicht. Was ist denn so der Worst Case, der dann passiert?
Naja gut, der Worst Case wäre dann das, dass ich sage mal am 4. Januar 2027 eine X-Rechnung bekomme und ich habe keine Idee, wie ich diese X-Rechnung verarbeiten soll. Ich habe kein Lesegerät, ich habe kein Buchhaltungsprogramm, habe da eine Datei, die kein Mensch lesen kann. Dann habe ich echt ein Problem. Ja.
Vielleicht habe ich Glück, dass ich eine Zugpferdrechnung bekomme. Das hattest du ja schon erläutert.
Wenn es eine Zugpferdrechnung ist, fällt es gar nicht auf. Dann wird es demjenigen, der nicht gerne mit Systemen arbeitet, nicht auffallen. Das ist richtig. Aber wer weiß das schon? Ja. Also keine Ahnung. Man kennt ja Telekom und man kennt ja die ganzen staatlichen Großunternehmen. Da geht es ja durch mal etwas bürokratischer zu. Und da kann es durchaus sein, dass ich dann plötzlich eine X-Rechnung bekomme.
Ja.
Da weiß ich nicht, wie da die Leute in den Rechnungsabteilungen mitdenken.
Ja. Und glaube ich, sollten auch noch auf ein Thema hinweisen, dass dieses Empfangen, ja, also ich muss in der Lage sein, eine X-Rechnung oder eine E-Rechnung zu empfangen. Das kann ich natürlich mit einem E-Mail-Programm bewerkstelligen, aber das Empfangen ist ja nur ein Schritt in dem, wie verarbeite ich und wie gehe ich mit einer Rechnung ordnungsgemäß um? Vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen, dass es eben mit dem Empfangen nicht getan ist, sondern was sind eigentlich die Schritte, die passieren müssen, nachdem ich eine E-Rechnung oder eben auch eine sonstige Rechnung bekommen habe?
Also die Basis ist mit Sicherheit, dass ich eine E-Mail-Adresse habe, das ist klar. Aber dann, wie gesagt, Worst Case, ich kriege eine X-Rechnung, die aus Computercode besteht. Ich brauche auf alle Fälle ein Lesegerät. Es gibt tatsächlich im Web so kostenlose Lesegeräte, so Online-Lesetools, mit denen ich eine E-Rechnung lesen kann. Da sehe ich dann, okay, von wem kommt die Rechnung? Was hat er mir da berechnet? Wann, bis wann muss die bezahlt sein? Dann bin ich mir aber, wenn mit einem reinen Lesetool nicht sicher, ist die E-Rechnung auch korrekt. Mhm. Ich bräuchte also dann noch ein weiteres Tool, das ist der sogenannte E-Rechnungsvalidator. E-Rechnung validieren heißt, checken, ist die E-Rechnung technisch sauber und rechtlich sauber. Mhm. Da gibt es auch kostenlose Tools, die das machen. Das heißt, ich brauche also irgendwie, wenn ich jetzt zum Beispiel kein Buchhaltungsprogramm habe, ich brauche ein Lesegerät, dann brauche ich ein Gerät für die Validierung, ein Online-Tool für die Validierung. Wenn das dann alles in Ordnung ist, muss ich mir dann zusätzlich überlegen, wie archiviere ich denn diese E-Rechnung? Auch eine E-Rechnung muss ich 8 Jahre aufbewahren. Das heißt, ich muss mir dann irgendwie überlegen in meinem Dateisystem auf meinem PC, wo lege ich diese E-Rechnung ab, diese X-Rechnung, wenn es eine X-Rechnung ist. Mhm. Und man kann sich ja den Worst Case auch gut vorstellen, dass da plötzlich jemand daherkommt, aus Versehen diese Datei anklickt, aus Versehen auf den Delete-Knopf drückt und dann ist diese X-Rechnung weg. Also das Thema Archivieren ist nicht trivial.
Ja.
Zumal dann im Zweifel sogar das Finanzamt sagen kann, Sie, lieber Herr, lieber Andreas, Sie verwenden hier eine Archivierungsmethode, die nicht GOBD-konform ist. Das kann auch noch passieren. Das heißt, mit diesen ganzen kostenlosen Tools verbrauche ich eigentlich wahnsinnig viel Zeit. Ich brauche ein Tool für den Empfang. Ich brauche ein Tool, um es zu lesen. Ich brauche ein Tool, um es zu validieren. Ich brauche dann irgendeine Idee, das zu archivieren, eventuell mit einem Dokumentenmanagementsystem, was mir im Monat möglicherweise 25 Euro kostet. Da kann ich mir dann gleich überlegen, okay, ich mache das gleich richtig und kaufe mir eine vernünftige Software.
Ja.
Und da gibt es dann auch schon Lösungen unter 10 Euro, wenn es sein muss.
Ja, genau. Ne? Ich glaube, das ist nochmal wichtig, dass wir das betont haben. Dieses Thema Empfang ist nur der erste Schritt. Danach geht es eigentlich weiter und über diese ganzen Dinge sollte ich mir rund um meine Buchhaltung und rund um das Thema E-Rechnung dann einfach Gedanken machen. Von daher jetzt nochmal der Aktionsplan E-Rechnung, wenn man so möchte, 2025, 2026 von uns. Was sollten deiner Meinung nach die Unternehmer, Unternehmerinnen jetzt tun, die, das können wir glaube ich einschieben, die jetzt noch kein Buchhaltungsprogramm wie SafeDesk oder LexwareOffice haben, sondern die im Zweifel noch mit Word und Excel unterwegs sind, oder so kostenlose Tools online nutzen, so Rechnungsgeneratoren gibt es ja auch ein paar. Was sollten die jetzt quasi tun? Wie sollten sie vorgehen?
Zum Jahresende, November, Dezember, das sind für die meisten Unternehmen sehr umsatzstarke Monate. Wenn jemand da in diesen Monaten die Zeit hat, sollte er sich zumindest mal mit der Thematik vertraut machen. Mhm. Und da haben wir auch für Gründer.de umfangreiche Informationen zum Thema, zur E-Rechnung, zum E-Rechnungsempfang, zum E-Rechnungsarchivieren, zum Validieren. Da gibt es auch Videos dazu. Und dann würde ich mir definitiv im Lauf des Jahres 26 einen Plan machen, wie gehe ich mit dem Thema E-Rechnung um. Punkt Nummer 1, wie viele Rechnungen werde ich vermutlich bekommen? Wenn ich, sage mal, 2, 3, 4 Rechnungen im Monat bekomme, dann werde ich vermutlich mit dem kostenlosen Tools auskommen. Also dann brauche ich was zum Lesen, dann brauche ich was zum Validieren. Und dann muss ich mir allerdings über die Archivierung Gedanken machen. Wenn ich jetzt allerdings mehr als 3, 4 Rechnungen bekommen und wenn es dann meinetwegen 10, 20, 30 Belege pro Monat sind, dann würde ich mir definitiv überlegen, auf eine Buchhaltungssoftware umzusteigen, die das in der Lage ist, diese ganzen Prozesse abzubilden. Also sprich, ich kriege mal eine E-Mail mit der E-Rechnung, dann lade ich sie in mein Buchhaltungsprogramm, dann wird sie erfasst, gebucht, für den Steuerberater meinetwegen auch zur Verfügung gestellt, dann wird sie auch sauber archiviert, ohne dass jemand mich anzeigen kann, sozusagen. Und dann kann ich natürlich mit so einer Software auch E-Rechnungen schreiben. Ich bin also gewappnet für alle Zeitpunkte, bei denen die E-Rechnung dann irgendwann mal relevant wird für mich. Also das, also es wird um ein Buchhaltungsprogramm keinen Weg drumherum führen. Man hört viele Diskussionen im Web. Ja, ich mache es mit dem kostenlosen Tool, ich mache mit dem kostenlosen Tool und so weiter. Aber wenn ich mir dann überlege, wie viel Zeit ich da brauche, man muss sich überlegen, wenn ich eine Rechnung manuell mit Word schreibe, brauche ich pro Rechnung zwischen 3 bis 5 Minuten. Wenn ich es mit einem Buchhaltungsprogramm mache, brauche ich für eine Rechnung maximal 20 Sekunden, wenn das Buchhaltungsprogramm gut eingestellt ist. Und das ist, ja.
Ja.
Gleiches gilt, wenn ich eine E-Rechnung buche. Also ich habe dann innerhalb von einer Sekunde die E-Rechnung gebucht. Ich habe innerhalb von einer Sekunde das ganze Archivierungsthema erledigt. Weil man könnte Gedanken machen, um Gottes Willen, in welchem Ordner muss ich denn jetzt diese Datei ablegen?
Ja.
Also ein Buchhaltungsprogramm wird der Standard werden. Also es geht gar nicht anders. Sei denn, jemand macht es wirklich nur nebenberuflich und hat wirklich ganz, ganz wenige Belege. Dann ist ein Buchhaltungsprogramm entbehrlich.
Dann könnte man das noch so lösen. Aber ich habe eben auch das Thema Kontoabgleich. Ne? Ich kann Zahlungserinnerungen rausschicken, Mahnung. Das kommt ja auch noch quasi on top neben diesen Vorschriften. Dann lass uns vielleicht mal schauen. Also deine Botschaft oder dein Impuls ist, die einfachste Lösung, das ganze Thema E-Rechnung jederzeit so erledigen zu können, wie es auch gesetzlich vorgeschrieben ist, ist eben die Buchhaltungssoftware. Jetzt steht dann natürlich im Raum, welche soll es denn sein? Weil, wie bei jeder Software, es gibt eine ganze Reihe an Angeboten. Von daher, vielleicht hast du da nochmal abschließend ein paar Tipps, wie man da jetzt vorgeht bei der Suche nach der passenden Buchhaltungssoftware.
Gut, also ich würde mir einfach überlegen, welche Anforderungen habe ich? Wie viele Belege erfasse ich so pro Monat? Wie viele Rechnungen schreibe ich so pro Monat? Und dann überlege ich mir, auf welche Funktionsbereiche kommt es für mich drauf an? Also wenn Rechnungen schreiben heißt, ist ja nicht bloß Rechnungen schreiben. Es gibt da verschiedene Rechnungsarten. Es gibt verschiedene Rechnungsabläufe. Der eine schickt vorher ein Angebot. Das macht ein anderer wiederum nicht. Also das muss man sich genau überlegen. Also im Idealfall deckt ein Buchhaltungsprogramm den kompletten Rechnungsablauf ab vom Angebot über die Rechnung, möglicherweise noch in Kombination mit dem Lieferschein. Mhm. Dann hat so ein Programm die Möglichkeit, die offenen Rechnungen zu überwachen. Sprich, ich sehe, welcher Kunde hat bezahlt, welcher Kunde hat noch nicht bezahlt. Säumige Zahler kann ich dann mit einem Klick anmahnen. Das ist bei den meisten Programmen einfach Standard. Und dann kommt es eben darauf an, was ich für Rechnungsarten brauche. Also brauche ich eine Abo-Rechnung, brauche ich eine Wiederholungsrechnung? Erfasse ich Rechnungen auf, beziehungsweise rechne ich Leistungen auf Stundenbasis ab? Da ist es dann natürlich praktisch, wenn mein Programm das mit abbildet. Sprich, wenn ich im Programm meine Stunden erfassen kann und dann praktisch mit einem Klick die Rechnung erstelle. Mhm. Das ist eigentlich so der ideale Ablauf. Wenn ich ein E-Commerce-Händler bin, habe ich natürlich das Thema, ich muss meine Rechnungs- oder mein Buchhaltungsprogramm irgendwie ans Shop-System anbinden. Das heißt, ich brauche Schnittstellen zu Shopify, zu WordPress, was auch immer. Also das muss man sich genau überlegen. Also erst einmal Anforderungen definieren und dann würde ich einfach auf die Suche gehen. Und dazu dienen ja auch unsere Vergleiche. Da haben wir ja praktisch jetzt gerade speziell im neuesten Buchhaltungssoftware-Vergleich gerade diese ganzen Rechnungsabläufe, also sprich Rechnungsabläufe, Rechnungsarten und so weiter, das wirklich sauber ausdifferenziert. Gleiches für die Buchhaltungsabläufe. Belegmanagement, Belege empfangen, Belege buchen, Belege bezahlen, Belege archivieren, dann die ganzen Folgeabläufe, Umsatzsteuervoranmeldung, BWA, um zu checken, was ich an Geld verdiene unterjährig und dann natürlich auch die Vorbereitung für die Gewinnermittlung am Jahresende, also für Anlage EWR oder Bilanz, wie auch immer. Und die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater natürlich, die eine gute Software eben auch abdeckt. Also das muss man sich eben genau überlegen, was ich habe für Anforderungen. Mache ich meine Gewinnermittlung mit der EWR selbstständig, alleine, ohne Steuerberater? Dann brauche ich natürlich irgendwie eine Software, die mir diese ganzen Anlage EWR-Berichte auch ausgibt. Wenn ich Bilanzierer bin, werde ich um einen Steuerberater nicht herumkommen. Also da brauche ich dann entsprechende Schnittstellen, wo der Steuerberater aufs Programm zugreifen kann, wo er sich Daten holen kann, wo ich Daten exportieren kann. Das sind einfach so die Dinge. Ja, und das haben wir in unserem aktuellsten Buchhaltungssoftware-Vergleich alles sauber ausdifferenziert.
Wer gehört dann zu den Top-Tools?
Die Top-Tools sind Zefdesk, LexWare-Office, Wieso mein Büro, Papierkram, Orgamax, Buchhaltungsbutler speziell für Bilanzierer, sehr spannendes Programm. Genau, das sind so die Top 6 im aktuellen Vergleich.
Ja, und da sind die Dinge, die du angesprochen hast, auch in der Regel ganz gut abgedeckt.
Das kann man so sagen, ja, natürlich mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ich würde sagen, LexWareOffice und Zefdesk sind so die Generalisten, die sehr viel abdecken, die dann auch sehr viele Schnittstellen zu Fremdprogrammen haben, also gerade speziell für E-Commerce-Händler. Da gibt es dann sehr, sehr viele Schnittstellen zu E-Commerce-Systemen. Dann der Zefdesk hat mehr die Stärke im Bereich Rechnungen, der LexWare hat mehr die Stärke im Bereich Belegbuchung. Wieso ist auch eher ein Generalist. Der Papierkram ist Spezialist für Abrechnungen auf Stundenbasis, kann man so sagen. Orgamax ist ein bisschen ähnlich wie Wieso, kommt ja aus dem gleichen Stall sozusagen. Mhm. Und wie gesagt, der Buchhaltungsbutler, ein Top-Tipp für Bilanzierer, also GmbHs, auch für Leute, die spezielle Kontenrahmen benötigen, da ist der Buchhaltungsbutler stark. Buchhaltungsbutler ist nicht so sehr stark, wenn es darum geht, E-Rechnungen zu schreiben. Da würde ich sagen, gibt es andere Programme, die besser sind.
Genau, wer da tiefer reingehen möchte, wir packen den Link in die Shownotes zu unserem aktuellen Buchhaltungssoftware-Vergleich. Die Anbieter haben auch ganz attraktive Startangebote, also teilweise bis zu 12 Monate kostenfrei. Das erleichtert dann, glaube ich, auch nochmal so den Umstieg von dem Thema Word, Excel, dann auf eine Software. Die Kosten sind damit sehr, sehr überschaubar.
Ja, definitiv. Also ich sage mal, wenn ich ein halbes Jahr kostenfrei das Programm testen kann, kann er immer nur sagen, liebe Leute, quält mir nicht. Wenn ich wirklich die Vorauswahl gut getroffen habe und mich mit einem Programm vertraut gemacht habe, dann werde ich vermutlich nach den ersten vier Wochen sagen, wunderbar, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Es ist definitiv so. Also ich kann es nur bestätigen von Leuten, die selbstständig sind und die ich kenne, die ebenfalls vor der Thematik standen, von Word auf ein System umzustellen, kann es nur empfehlen, definitiv.
Gut. Andreas, dann können wir zusammenfassen. Der E-Rechnungszug fährt. Er fährt ja seit dem 01.01.2025. Es gibt jetzt keine große Beschleunigung zum Jahreswechsel. Gleichzeitig wirft 2027 schon die Schatten voraus. Also spätestens ab da werden wir alle E-Rechnungen bekommen, weil ab da müssen die großen Unternehmen oder Unternehmen ab 800.000 Euro Umsatz, 80.000 Euro Jahresgewinn, E-Rechnung verpflichtend schreiben. Wir alle müssen dann ein Jahr später wiederum E-Rechnung schreiben. Also dann ist auch die Pflicht zu schreiben für alle da. Aber schon 2027 werden wir alle E-Rechnung bekommen. Und so wie du es prognostizierst, im Jahr 2026 werden wir auch Briefe bekommen, wo dann drinne steht, wir oder E-Mails, wir stellen um bald auf die E-Rechnung. Und dein Fazit jetzt, gerade für diejenigen, die noch mit Word und Excel oder versuchen, mit diesen kostenfreien Tools sich das so zusammenzubauen, dass man da die unterschiedlichen Schritte machen kann und irgendwie den Anforderungen genügt, aber da jetzt eigentlich zu sagen, okay, der Umstieg, ich muss da sowieso hin, ich kann jetzt umsteigen, gewöhne mich an die Tools, spare eigentlich von Tag 1 an viel Zeit im Büro, weil die Abläufe alle viel reibungsloser funktionieren, sodass ich dann eigentlich das Thema E-Rechnung auch komplett abgehakt habe und nicht jedes Jahr jetzt wieder neu hinhören muss, wenn es dann heißt, was ändert sich im nächsten Jahr bei der E-Rechnung, sondern ich kann jetzt sagen, ich habe das ganze Thema abgehakt.
Kann man definitiv so sagen, weil im Prinzip haben alle ernstzunehmenden Hersteller von Buchhaltungssoftware haben ihre Hausaufgaben gemacht. Die sind in der Lage, E-Rechnungen zu verarbeiten, E-Rechnungen zu empfangen, zu archivieren, zu buchen und E-Rechnungen zu schreiben. Also ja, damit hat man es dann abgedeckt. Also kommt da noch ein Punkt hinzu. Viele beklagen sich, sie finden keinen Steuerberater. Mhm. Ich kann mir vorstellen, wenn ich zu einem Steuerberater sage, lieber Herr Steuerberater, ich bin komplett digital aufgestellt, Sie kriegen von mir alle Belege digital, dann wird es vielleicht für einen digitalisierungsaffinen Steuerberater schon ein Anreiz sein, mich als Mandanten aufzunehmen. Das müssen Sie sich einmal überlegen.
Ja.
Wenn ich dem natürlich sage, ja, Sie kriegen das dann per Schuhkarton Belege, so wie es oft so nach wie vor so läuft, dann sagt sie der natürlich, sorry, dafür habe ich keine Zeit, weil dafür habe ich auch keine Mitarbeiter mehr.
Ja, ist auch nochmal ein großer Vorteil neben dem Thema, dass ich das Thema E-Rechnung abhaken kann. Auch bei meinem Jahresabschluss, bei meiner Steuererklärung. Ich bin, da ich ja alles digital habe, also meine Rechnung digital schreibe, die Belege einscanne, alles schon verbuche, mit meinem Konto alles verknüpft habe, bin ich auch bei diesen Schritten viel, viel schneller, spare Zeit und die Fehlerwahrscheinlichkeit sinkt auch. Das ist auch nochmal ein Thema. Wenn ich jetzt E-Rechnungen bekomme, die halt nicht passen, dann sagt mir das ja mein Buchhaltungstool und es kommt nicht erst raus, wenn in 3-4 Jahren mal Betriebsprüfung ist und ich dann meine E-Rechnung einreiche und dann da irgendwie Angaben fehlen und so weiter. Also insofern bin ich damit einfach auf der sicheren Seite. Wunderbar, Andreas. Dann bleibt mir noch der Hinweis, wie schon gesagt, in den Shownotes findet ihr die Links zu den Themen E-Rechnung, zum Buchhaltungssoftware-Vergleich, auch zu den Videos oder schaut am besten direkt in unseren YouTube-Kanal, wo Andreas auch viel über das Thema E-Rechnung, wie schreibe ich das, was gehört so dazu, das Thema Archivieren, dann hat auch zeigt, wie die einzelnen Tools das Thema E-Rechnung behandeln und wie das da funktioniert. Schaut da einfach rein, wenn ihr jetzt den Umstieg plant. Und Andreas, vielen Dank.
Haben mir viel Spaß gemacht, wie immer.
Und euch jetzt einen guten Jahresendspurt. Habt das Thema E-Rechnung im Hinterkopf, gerade wenn ihr noch nicht mit Buchhaltungssoftware arbeitet, weil dann könnt ihr das eigentlich schon ad acta legen. Unser Appell wechselt, spart viel Zeit und keine Kopfschmerzen mehr rund um das Thema E-Rechnung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gern eine Bewertung da. Empfehlt die Folge gerne weiter. Wenn ihr eine Frage habt, schreibt uns an podcast@fürgründer.de. Gerne auch Themenvorschläge und Wünsche. Und dann sage ich einfach bis zur nächsten Woche.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast. Oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.